weisen Meister. To go!
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 weise Meister to go, unserem Podcast aus der Medievistik der Universität Konstanz. Heute sind wir schon bei der dritten Folge. Mein Name ist Patrick Silberling. Ich studiere Literaturwissenschaft mit Schwerpunkt Germanistik im Master und bin jetzt im zweiten Semester.
Genau, und mein Name ist Michael Winkler. Ich studiere Englisch Lehramt und Deutsch Lehramt, auch an der Universität Konstanz, und bin jetzt in Deutsch im fünften Semester und in Englisch im dritten. Genau. Wie Herr Silberling bereits gesagt hat, sind wir jetzt in der dritten Runde. Davor haben wir uns bereits mit zwei Texten beschäftigt. Und zwar waren das die Texte Arbor und Canis, mit denen sich unsere Kolleginnen in der Woche zuvor bereits beschäftigt haben. Und nun sind wir bei der dritten Geschichte Harper, die sich um ein Eber handelt, wozu Herr Silberling gleich kommen wird. Die Rahmenerzählung handelt sich darum, dass der Sohn des Kaisers hingerichtet werden soll, weil er die Kaiserin vergewaltigt haben soll. Und im Wechsel wollen quasi die Kaiserin und die Meister dafür sorgen, dass der Sohn entweder bestraft wird oder eben gerettet wird.
Ja, zu unserer Gliederung. Also wir werden jeweils eine Inhaltsangabe über die jeweilige Binnenerzählung geben und im Anschluss eine Diskussion über mögliche Interpretationsweisen führen. Genau. Und jetzt fange ich auch schon an mit unserer ersten Geschichte, und zwar mit Aper. Hier sind wir dann bereits schon bei der zweiten Geschichte der Kaiserin. Und ich gebe jetzt erstmal einen Überblick über den Inhalt. Also wenn wir erinnern uns, in der Rahmenerzählung war es jetzt so weit gekommen, dass der Kaiser seinen Sohn wieder begnadigt hat. Und jetzt möchte aber die Kaiserin wieder, dass der Sohn hingerichtet wird. Und sie sagt denn zu ihm: Ich sage euch für wahr, wo ich Geschicht mit eurem Sohn, als also eines geschach mit einem Hirten und mit einem Eber. Daraufhin will der Kaiser dann natürlich wieder die Geschichte hören. Er bittet um das Bispel, und die Kaiserin ist dann zuerst abgeneigt, noch eine Geschichte zu erzählen, macht es dann aber doch. Und sie erzählt: Es war einmal ein Kaiser, der hatte einen Wald. Und in diesem Wald war ein Eber unterwegs, der alle tötete, die diesen Wald betraten. Und der Kaiser verspricht daraufhin dem, der den Eber erlegt, seine Tochter zur Frau und außerdem sein Reich nach seinem Tod. Zuerst traut sich niemand, diesen Auftrag auszuführen, dann aber fühlt sich ein grober Hirte berufen, den Auftrag anzunehmen. Und zunächst ist er erstmal angezogen von dem Lohn. Aber der Kaiser verspricht ihm auch großen Ruhm. Er sagt: Möchtest du den Eber ertöten, so wärest du ewiglich erhaben und alles dem Geschlechte je. Ja, daraufhin geht denn der Hirte in den Wald, und so wie der Eber ihn sieht, greift er ihn an. Der Hirte flieht daraufhin auf einen Baum, und daraufhin fängt der Eber aber an, den Baumstamm durchzukauen. Daraufhin pflückt der Hirte die Früchte des Baums und wirft sie zum Eber hinunter. Der frisst sich dann so voll, dass er sich schließlich unter dem Baum legt. Der Hirte klettert dann ein Stück nach unten und streichelt den Eber daraufhin, woraufhin dieser wiederum einschläft. Und als der Eber dann eingeschlafen ist, tötet der Hirte den Eber mit seinem Messer. Und daraufhin bekommt der Hirte die Tochter des Königreichs und dann schlussendlich auch das Königreich irgendwann selber, nachdem der Kaiser gestorben ist. Heißt es denn, da ward dem Hirten des Kaisers Tochter zu der Ehe gegeben. Und noch des Kaisers Tode kam der Hirte an des Kaisers Statt. Ja, daraufhin ist die Geschichte dann fertig und die Kaiserin gibt dann erstmal selbst eine Interpretation. Der Kaiser sagt zwar, er hat es verstanden, aber er bittet die Kaiserin dann doch darum, die Geschichte zu interpretieren. Und sie sagt daraufhin, der Eber, der unbesiegbar rüberkommt, also der übermäßig stark ist, der stünde für den Kaiser. Und der grobe Hirte aber für den Sohn, der den Vater dann sozusagen zum Schlafen bringt und ihn schließlich umbringt. Und das Gleiche würden auch die Meister tun. Dann sagt sie, ich sage euch, oh nee, das sagt sie nicht. Sie sagt, der Eber betutet uwer Persone, dem niemand widerstorn kann. Er siege joch, wie stark oder wie wiese er welle. Der Hirte mit dem Hirtenbengel betutet over verfluchter Sohn, der mit dem Stecken seiner Kunst wurd betriegen und mit der Frucht seiner schönen Wort, die er mit Falschheit erfüllet und kratzet euch so sanfte, dass sie immer gehorchend und slorfen werden. Desgleichen tut auch seine Meister darum, dass er euch er töte und an ihr Stadt komme. Ja, daraufhin ist der Kaiser wieder davon überzeugt, dass sein Sohn sterben muss. Ja, so viel mal zum Inhalt der Geschichte. Und was die Interpretation anbelangt, so werden wir nun erstmal damit anfangen, uns die Interpretation anzugucken, die die Kaiserin selbst hier vorgeschlagen hat. Okay, wenn wir uns da erstmal dem ersten Punkt zuwenden. Also die Kaiserin sagt ja, dass der Eber, der starke Eber, dem Kaiser gleichen würde. Ich weiß nicht, Michael, überzeugt es dich? Was meinst du dazu?
Ja, also mich persönlich überzeugt es jetzt nicht, weil in der Erzählung gibt es ja auch einen Kaiser. Es gibt ja nicht nur den Eber, sondern auch den Kaiser. Mhm. Und man würde ja erstmal davon ausgehen, dass sich der Kaiser mit dem Kaiser identifiziert, statt mit dem Eber. Die Kaiserin allerdings sagt, dass der Kaiser der Eber wäre. Und hier kommen schon für uns als Leser die ersten Fragen auf. Der Kaiser nimmt das allerdings einfach so auf und akzeptiert die Interpretation der Kaiserin, ohne groß wirklich drüber nachzudenken.
Ich weiß nicht. Also ich habe mich an der Stelle gefragt, sie fragt ihn ja denn, ob er das Bispel verstanden hat. Und dann sagt er zwar ja und bittet dann aber doch um eine Interpretation. Also ich habe dann erstmal dran gedacht, ob das vielleicht auf die Vielschichtigkeit von dieser Geschichte gerichtet ist, weil die ja mehrfach interpretiert werden kann. Von dem her ja, ist es vielleicht auch wichtig, wie sie das meint.
Genau, also es ist wirklich so, dass die Geschichte zigweisen interpretiert werden kann, je nachdem, aus welcher Sicht man das jetzt sieht. Ob man aus Sicht des Kaisers schaut, aus Sicht der Kaiserin, aus Sicht der weisen Meister oder es gibt noch viele andere Sichten, aus denen man das interpretieren könnte. Genau.
Ja, aber wenn wir jetzt nochmal bei dem Eber bleiben. Also erstmal habe ich denn gedacht, es ist ja eigentlich für einen Herrscher keine besonders schöne Analogie, wenn er mit so einem wilden Tier eigentlich verglichen wird. Und wundersamerweise aber scheint es den Kaiser eigentlich nicht so zu stören. Also ich meine natürlich, wenn man jetzt davon ausgeht, okay, der Eber, der ist wild und der ist stark und das kann man vielleicht mit vor allen Dingen damals vorherrschenden Männlichkeitsidealen verbinden, aber im Endeffekt ist er doch auf eine Art oder wurde er damals auf eine Art als ein vernunftloses Tier angesehen.
Richtig.
Also hätten wir, wenn wir diese Entsprechung von Eber gleich Kaiser hätten, ist auf eine Art nachvollziehbar, aber gibt schon Probleme auf. Okay, und die nächste Entsprechung, die die Kaiserin gemacht hat, war ja dann der Hirte, dass der Hirte dem Sohn gleicht. Ich weiß nicht, was meinst du dazu?
Also der Hirte gleicht dem Sohn, das bedeutet dann ja, dass der Hirte den Eber tötet. Was wiederum bedeuten würde, dass der Sohn seinen Vater, den Kaiser, töten wollen würde. Aus welchen Gründen auch immer.
Genau, aber das ist ja das, vor was sie ihn warnen will. Also das wäre ja denn genau der Sinn der Geschichte getroffen, oder die Absicht der Kaiserin getroffen, wenn man es so interpretieren würde. Genau, das stimmt.
Genau.
Ja, und was denn, wenn wir jetzt noch weiter interpretieren, die Kaiserin vergleicht ja auch den Stock des Hirten mit der Kunst des Sohnes. Und die Früchte, die der Eber von dem Hirten bekommt, sind für sie die schönen Worte der weisen Meister. Aber ich habe mich dann an dieser Stelle gefragt, okay, die schönen Worte, das ist dann das, was den Kaiser denn dazu bringt, seinen Sohn nicht hinrichten zu lassen. Aber was für eine Funktion hätte denn noch dieser Stock, also für was könnte denn noch dieser Stock stehen? Also sie sagt ja seine Kunst, aber was kann denn mit seine Kunst gemeint sein? Also ich weiß nicht, vielleicht seine Weisheit, die er bei den sieben weisen Meistern erlernt hat, aber die wäre ja so denn auf eine Art nicht wirklich wahrnehmbar. Und denn was vielleicht auch noch interessant ist, das ist dieses Streicheln. Also der Hirte streichelt den Eber schließlich und dann schläft er ein.
Also er wiegt den Eber in den Schlaf durch etwas, was er tut.
Ja, genau, da könnte man denn vielleicht von der Liebe des Sohnes zum Vater sprechen. Und durch diese Liebe wäre denn sozusagen das Streicheln. Ja, ein anderes Problem in dieser Interpretation ist für mich auch noch das Messer, weil wenn wir die schönen Worte der weisen Meister und die Fähigkeit, also wenn wir das schon den Früchten zugeteilt haben und die Kunst des Sohnes dem Stock, was ist es denn überhaupt noch, was den Eber denn schlussendlich umbringt mit dem Messer? Also da würde für mich denn nichts übrig bleiben, oder?
Ja, da fehlt dann irgendwas in der Argumentation. Ja. Also ein Symbol aus der Geschichte, das einfach nicht auftaucht, quasi.
Ja.
Genau.
Ja, also wir sehen diese Interpretation der Kaiserin, die hat einige Dinge sind plausibel, aber manches passt auch nicht wirklich. Und du hast jetzt aber noch eine andere spannende Interpretation.
Genau, und zwar könnte es so sein, dass die Kaiserin zwar ihre Version der Geschichte erzählt, aber im Grunde genommen gar nicht merkt, dass sie in ihrer Geschichte selbst der Eber sein könnte. Dass sie quasi in anderen Textvarianten ist es dann auch noch so, dass der Eber eine Höhle hat, in der er sich versteckt, was dann quasi auch das Einnisten in das Königreich bedeuten könnte. Und der Wald als das Reich, in dem sie sich eingenistet hat, von dort will sie eben alle anderen fernhalten, die ihr gefährlich werden könnten. Und in der Geschichte, in der Binnenerzählung ist es ja auch so, dass der Eber den ersten Angriff unternimmt. Und genauso ist es dann eben bei diesem Hin und Her, dass die Kaiserin quasi die erste, wie sagt man, hilf mir bitte kurz, das erste Argument bringt,
ja,
dass,
Genau, die Kaiserin ist ja die, die will, dass der Sohn hingerichtet wird. Also die gibt ja sozusagen einen Startschuss mit ihrer Intrige. Also der erste Angriff geht von ihr aus, genauso wie der Angriff im Wald, der erste vom Eber ausgeht.
Genau, richtig. Und das wäre eine Parallele, wenn man jetzt die Kaiserin als den Eber sieht, statt den Kaiser. Und dann klettert der Hirte in der Binnenerzählung ja auf den Baum. Was so interpretiert werden könnte, also in Parallele zur Rahmenerzählung, der Sohn spricht ja nicht. Und somit macht er sich ja auch rar und ist quasi auf den Baum geklettert. Heißt, er ist nicht verfügbar, nicht angreifbar. Genau.
Also der Hirte ist ja auch, der Hirte sagt ja auch nichts, der Sohn sagt auch nichts. Aber da stehen die sich, glaube ich, also es passt, glaube ich, auch nicht 100%, weil der Hirte ja eigentlich, es wird als grober Hirte beschrieben. Das heißt, man würde jetzt nicht erwarten, dass der irgendwelche Künste vielleicht beherrscht wie der Sohn. Also es gibt Gemeinsamkeiten, aber es passt nicht vollständig.
Grob eben auch quasi bedeuten kann, einfach von niedrigem Stand. Das muss jetzt nicht heißen, dass er irgendwie, ein aggressiver oder, weißt du, wie ich meine?
Es muss nicht unbedingt negativ behaftet sein. Okay.
Es kann einfach heißen von niedrigem Stand, etwas ungebildet, aber muss nichts Negatives sein. In Parallele zu dieser Baumgeschichte ist es dann ja auch so, dass der Hirte von dem Baum die Früchte herabwirft, um die Eberin, den Eber einzulullen. Eberin passt in diesem Sinn eigentlich trotzdem ganz gut. Und hier könnte man die Früchte, die der Hirte herabwirft, eben damit in Verbindung setzen, dass der Sohn die Meister vorausschickt, die ihn quasi verteidigen. Also er wirft die Worte der Meister quasi als Früchte zur Ablenkung nach unten, um sich selbst Zeit zu kaufen. Und bis sich die Eberin quasi dann so sehr darin verstrickt, dass sie komplett sediert wird und sich in diesem kompletten... Kaiserin wird eben durch die Worte der sieben weisen Meister quasi in die Unbeweglichkeit gezwungen und kann nichts mehr tun. Ist dann also quasi auf eine Art paralysiert. Und dann am achten Tag, wenn der Sohn dann wieder spricht, das könnte man mit dem Messer gleichsetzen, weil somit versetzt er ihr den Todesstoß. Und das führt ja im Endeffekt dann auch dazu, dass sie durch Urteil des Kaisers hingerichtet wird. Oder was meinst du zu dieser Interpretationsweise?
Ja, das finde ich interessant. Also spontan fällt mir ein, dass wir zum Kitzeln haben wir jetzt keine Entsprechung. Also wenn die Früchte die Worte der sieben weisen Meister sind und das Messer schließlich das Sprechen des Sohnes, dann fällt jetzt, also fürs Kitzeln fällt mir denn gerade auch nichts ein. Ja, aber sonst finde ich das eine spannende Interpretation. Aber was wir uns ja sonst noch gefragt haben, wenn der Kaiser diese Geschichte hört, und da wird erzählt, okay, da gibt es einen Kaiser, dann würde man vielleicht ja erstmal drauf kommen, dass der Kaiser sich mit dem Kaiser identifiziert und nicht mit dem Eber in der Geschichte. Ich weiß nicht, aber wie könnte das funktionieren? Was wäre denn da was? Also da könnte man vielleicht das so aufteilen, je nachdem, wen er in der augenblicklichen Situation gerade als bedrohlicher wahrnimmt, wechseln die Rollen. Mhm. Also wenn der Kaiser in der Kaiserin einen Feind sieht, was wäre sie dann? Also wenn die Kaiserin feindlich wäre, dann...
Wenn die Kaiserin feindlich wäre, es ist ja so, der Kaiser in der Binnenerzählung hat ja den Eber quasi als Feindbild, weil der Eber lebt in seinem Reich und tötet sein Volk, was da durch den Wald läuft. Somit hat der Kaiser in der Binnenerzählung ein Interesse daran, dass der Eber stirbt.
Ja.
Genau.
Okay, also wäre einmal der Sohn der Eber und dann, wenn die, ja, wenn die Kaiserin das Feindbild ist, dann wäre sie der Eber. Aber was wäre er denn? Also, und wer wäre denn die Tochter, die als Lohn versprochen wird? Und wer wären die Meister? Ja, ich weiß nicht, vielleicht ergibt es nicht ganz so viel Sinn.
Ja, also es gibt viele Deutungswege, die man aufmachen kann, aber ich glaube, nur wenige führen irgendwie irgendwo hin, oder?
Ja, aber vielleicht belassen wir es mal dabei und gehen zu unserer nächsten Geschichte.
Einen Moment noch. Was mir gerade noch so in Sinn kommt, ist, dass eigentlich in keiner Deutung der Sohn ein logisches Interesse hat, den Vater zu töten, in der Ramm-Erzählung. Weil er erbt das Reich ja sowieso.
Ja, das ist richtig.
Deswegen, also...
Ja, also vielleicht kann diese Interpretation der Kaiserin so mit dieser Geschichte überhaupt nicht stimmen, weil der Sohn überhaupt nicht diese Absicht hat.
Was sich ja dann auch wieder damit decken würde, dass die Erzählung der Kaiserin eher als unzuverlässig und ein bisschen wischiwaschi, um es mal mit umgangssprachlich zu sagen, dargestellt werden. Und die Erzählungen der Weisen Meister zuverlässig und logisch aufgebaut sind.
Ja, also es gibt ja auch diese Interpretation in der Sekundärliteratur, die Kaiserin als unzuverlässige Erzählerin, die Weisen Meister eher als zuverlässig. Und ich muss tatsächlich sagen, wenn wir jetzt dieses Paar angucken, das wir hier behandeln, also die Geschichten 3 und 4, kann ich das sehr gut nachvollziehen und finde das eigentlich auch. Also wir haben jetzt gesehen bei dieser APA-Geschichte, dass es einige Möglichkeiten der Interpretation gibt, aber dass die alle nicht so wirklich aufzugehen scheinen. Und wenn wir uns jetzt aber wiederum der vierten Geschichte zuwenden, die wieder von dem Meister erzählt wird, dann finde ich, sieht es ein bisschen anders aus. Ja, genau. Also wenn wir jetzt zu Proteus übergehen, also in der Rahmengeschichte geht es erstmal folgenderweise weiter. Der Sohn wird zum Galgen geführt und dann kommt der zweite Weise namens Lelunculus. Der kommt dahergeritten und will das Leben des Sohnes bewahren. Der Weise geht zum Kaiser und wird von ihm erst einmal ziemlich angepöbelt. Also er kritisiert den Meister, weil der Sohn stumm ist und versucht hat, seine Frau zu vergewaltigen. Der Kaiser will den Sohn und die Meister hinrichten lassen. Ja, der Meister antwortet ihm aber, dass der Sohn wieder reden wird, so es ihm Mezid ward. Und der Meister sagt, wenn der Kaiser den Sohn tatsächlich töten lässt, dann wird es ihm wie einem Ritter ergehen, der durch die List seiner Frau unschuldig gefangen genommen wird und an den Pranger kommt. Der Kaiser will dann daraufhin die Geschichte hören. Der Meister will aber nicht, dass der Sohn bis dahin hingerichtet wird, deswegen macht das zur Bedingung, okay, der Sohn muss erstmal gefangen gelegt werden und dann fängt er an, seine Geschichte zu erzählen. Genau. Und so weit kommt es denn und dann beginnt es folgendermaßen. Also es gab einen Ritter, der hatte seine Frau so lieb, dass er aus Angst vor anderen jungen Männern sein Haus jede Nacht abschließt und den Schlüssel unter seinem Kopfkissen versteckt.
Genau, und da lesen wir kurz aus dem Original vor. Und zwar steht dort geschrieben, vor Zitten wohnte ein Ritter in einer Stadt, der hätte ein jung Weib als ihr Hand und hätte die Ustermossen lieb und forchte ihr alle Zeit vor anderen jungen Mann, also dass er alle Nacht sich sein Hus selber besloss und leite die Schlüssel unter sein Hauptkissen.
Ja, und jetzt muss man wissen, dass es ein Gesetz in der Stadt gab. Also wer nachts nach dem Glockenschlag draußen erwischt wird, der kommt an den Pranger. Die Frau des Ritters hat nun aber ein Liebhaber, zu dem sie nachts geht, und dabei klaut sie immer den Schlüssel unter dem Kopfkissen von ihrem Mann, schließt dann die Tür auf, legt den Schlüssel wieder zurück und geht dann hinaus. Genau, und jetzt passiert aber das.
Genau, hierzu ein weiterer Auszug aus dem Originaltext, und zwar: Eine Nacht fugte sich, dass er aber uff stund und die Wille der Ritter schlief und tät uff und ging zu ihren Buhlen. Da noch unlange erwachet der Ritter, so er seiner Frauen an dem Bette vermisset, durstund er uff und ging die Touren besehen. Do fand er sie offen. Er besloss sie wieder und ging wieder uff in das Hus und verbarg sich in ein Fenster. Das ging auf die Straße.
Genau. Also einmal, als die Frau nachts wieder unterwegs ist, erwacht der Ritter und er findet das Bett seiner Frau leer. Und genau, er schließt dann die Türe wieder und versteckt sich am Fenster, von dem er aus die Straße sehen kann. Die Frau kommt schließlich beim dritten Hahnkrähen und findet die Türe verschlossen. Sie klopft. Der Ritter beschuldigt sie daraufhin der Untreue und will sie draußen stehen lassen, sodass sie dann bald an den Pranger kommt. Die Frau sagt aber, sie hätte nur ihre im Sterben liegende Mutter besucht. Der Ritter glaubt ihr aber nicht. Sie redet immer weiter auf ihn ein, meint, dass er auch seinen Ruf mit dieser Aktion schadet. Aber der Ritter ist immer noch unnachgiebig. Schließlich beruft sich die Frau auf Jesus, aber der Ritter bleibt immer noch hart. Und schließlich kommt dann die Androhung von Selbstmord. Sie will sich im Brunnen ertrinken. Aber der Ritter bleibt immer noch hart. Und dann sagt sie...
Sieht denn mal, dass es nicht anders mag sehen. Ihr wollet mich nicht inlohn, so will ich mich selber ertränken. Und lasset euch mün Seele befallen sehen. Das turnt ihr doch billig, wann ihr sind schuldig an meinem Tode.
Genau, die Frau tut dann so, als will sie sich umbringen, geht zu dem Brunnen, wirft einen großen Stein hinein. Der Ritter hört es platschen und eilt erschrocken zum Brunnen. Währenddessen schleicht sich die Frau ins jetzt offene Haus, schließt die Tür wieder ab und geht ans Fenster, eben an diese Stelle, an der vorhin der Mann war. Der Ritter trauert, doch seine Frau lacht ihn aus und bezichtigt ihn des Fremdgehens. Als er sie denn schließlich hört, ist er erstmal wieder glücklich.
Genau, und zwar heißt es dann im Original: Gelobet sie Gott, dass du noch lebst. Aber mein Herz, liebe Frau, du sollt mir nicht sämlich Unklimpf zulegen, so du wohl weißt, dass du mir Unrecht daran tust, als ich dich wolltest traufen. Dass du dich vorbass, dins Ungefüges erließest und die Tür vor dir besloss und du sprecht, du wolltest dich selber ertränken und ich hörte einen großen Plump. Da wohnte ich, du wärest in den Brunnen gefallen und ertrunken und warst leidig und lief balde herab. Darum, ob ich dir mochte, Herr, us helfen, darum stand ich.
Genau. Also der Ritter hatte Angst um seine Frau und wollte sie vom Tod retten. Und jetzt ist er selber der, der vor der Türe steht und der Untreue beschuldigt wird. Der Ritter beteuert aber seine Unschuld und bittet mehrfach um Einlass, welcher ihm mehrfach verwehrt wird. Und er meint, diese Schmach würde sonst auch auf... nicht nur auf ihm, sondern auch auf ihr lasten. Das heißt, er wiederholt schon mal das Argument der Frau. Genau, aber die Frau gewährt ihm keinen Einlass. Und schließlich läutet die berühmte Glocke. Bitte um Einlass wird erneut abgelehnt und die Wächter kommen. Die Frau erzählt schließlich erneut eine Lüge über ihren untreuen Ehemann, woraufhin der Ritter gefangen genommen wird und am nächsten Tag an den Pranger kommt. Genau, damit endet die Geschichte und der Meister selber, der sie erzählt hat, der interpretiert sie auch sogleich. Er meint, wenn der Kaiser seinen Sohn hinrichten lässt, dann wird es ihm noch schlimmer gehen als dem Ritter. Genau, der Kaiser sagt dann schließlich, dass sein Sohn nicht um des bösen Weibes willen sterben soll, und der Sohn ist wieder gerettet. Ja, und ja, also wenn wir hier dieser Sichtweise des Weisen folgen, dann wäre ja die Frau die Kaiserin zunächst mal.
Richtig. Und der Kaiser der Ritter.
Genau. Also wenn man Frau und Kaiserin vergleicht, also beide sind kinderlos, das passt eigentlich auch. Mhm. Und ich weiß nicht, wie könnte man denn die Wachen, wie könnte man die denn interpretieren?
Ja, also die Wachen sind ja die, die die Regeln des Reiches bewahren quasi. Mhm. Das könnte man dann mit den Beratern des Königs, die ja nicht so oft auftauchen, aber doch auch erwähnt werden, gleichsetzen, weil die ja dafür sorgen, dass das Reich stabil ist und dass die Regeln eingehalten werden und dass alles so bleibt, wie es ist.
Ja, das stimmt, das würde eigentlich ganz gut passen.
Genau.
Und wenn wir mit Stein und Brunnen...
Ja, also der Stein... Der steht ja in der Bindenerzählung für das Vortäuschen eines Selbstmordes.
Ja, Vortäuschen, genau.
Genau. Und in der Rahmenerzählung gibt es ja auch diese vorgetäuschte Vergewaltigung von der Kaiserin.
Ja, oder? Genau. Ja, das entspricht, ja, das passt eigentlich ziemlich gut zusammen. Dann müsste man die beiden Symbole halt als zu einem passend nehmen, also Stein und Brunnen. Würden denn insgesamt für die Vergewaltigung stehen oder für die vorgetäuschte Vergewaltigung der Kaiserin.
Richtig, weil das ist ja nicht wirklich nicht wirklich passiert.
Nee. Genau. Also eben, sie zerkratzt sich ja selber das Gesicht und zerreißt sich das Kleid. Dann hätten wir, wichtig wäre vielleicht noch der Schlüssel zum Haus.
Mhm. Genau, der Schlüssel zum Haus kann eigentlich als der Schlüssel zum Reich interpretiert werden. Wer den Schlüssel als letztes hält, hat quasi die Deutungshoheit und
Ja, genau, das würde ja dann auch zu der Interpretation vom Meister passen. Also in dieser Sichtweise, zuerst hat eigentlich der Ritter den Schlüssel und er hat den Zugang, also ihm gehört das Reich, ihm gehört das Haus, und danach würde sich's aber umdrehen.
Richtig.
Wenn er auf seine Frau hören würde, dann würde er irgendwann draußen stehen und ihr selber würde das Haus bzw. das Reich gehören.
Genau, also eine sehr direkte Deutung von dem Meister.
Ja. Und was würdest du zur Glocke sagen? Kannst du damit was anfangen?
Ja, also ich habe mir gedacht, dass quasi die Binnenerzählung von dem weisen Meister quasi als Glockenläuten interpretiert werden könnte, so à la, wenn du jetzt diese Glocke nicht läuten hörst, dann bist du zu spät. Schau, dass du den Schlüssel hast und nicht deine Frau.
Ah, okay, das einfach so wie so ein Zeitmoment drin ist. Du hast nicht mehr lang Zeit, sonst wird dein Sohn hingerichtet und ein Reich wird in andere Hände übergehen, sozusagen.
Genau.
Ja. Ich finde, das passt eigentlich recht gut. Also wie wir vorhin schon mal gesagt haben, ich finde, diese Interpretation ist eigentlich recht schlüssig. Und mir sind so beim Lesen und Analysieren sind mir jetzt nicht direkt andere Entsprechungen eingefallen, die irgendwie Sinn ergeben könnten.
Richtig. Also man kann hier wirklich jedem Element aus der Binnenerzählung ein Element aus der Rahmenerzählung zuordnen, und es gibt auch nicht viele andere Möglichkeiten, oder? Wie siehst du das?
Ja, ich sehe das eigentlich genauso. Ich meine, was natürlich noch spannend ist, was man auf jeden Fall erwähnen muss, ist halt dieses Hin und Her in dieser Binnenerzählung. Also zuerst geht dasselbe, was vom Ritter ausgeht, geht dann von der Frau aus. Also wir haben ein Hin und Her und so eine Spiegelung, und das wiederum lässt sich auch gut auf die Rahmenhandlung übertragen, wo wir auch die ganze Zeit ein Hin und Her haben. Wir haben die ganze Zeit Kaiserin, Meister und so weiter. Also genau, das spiegelt sich in dieser Geschichte sozusagen wieder. Ja, aber sonst eben, dass ich diese Interpretation Kaiserin unzuverlässig, Meister zuverlässig, ich glaube, ich würde der wahrscheinlich zustimmen.
Ja, also da stimme ich dir auch zu und genauso der Sekundärliteratur.
Ja, und dann aber mal schauen, was die nächsten Erzählungen noch bringen. Vielleicht wird unser Bild ja nochmal über den Haufen geworfen.
Genau, schauen wir.
Ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Wir möchten Danke an alle sagen, die uns zugehört haben.
Ja, vielen Dank dafür.
Ja, freuen uns freuen uns darüber zu diskutieren.
Genau, ich schließe mich an.
Herre, hat er mich verstanden?